Ein programmierter Computer versteht genau das, was auch der Toaster, das Auto oder der Rechenschieber verstehen, nämlich genau nichts. Befolgt einfach stumpfsinnig immer die gleichen Regeln. Das zeigt uns, dass die Maschine völlig anders denkt und Probleme anders anpackt als wir Menschen. Vom Detail wird induktiv aufs Ganze geschlossen. Beim Mensch wird konzeptuell gedacht. Da werden Konzepte miteinander verglichen und dementsprechend auch die semantische Ebene bedient. Etwas ganz anderes. Das soll uns aber nicht davon ablenken, dass auch die Frage, was menschliche Intelligenz ist, bei Weitem noch nicht geklärt ist. Herzlich willkommen bei Glauben Denken. Ich bin Alexander Fink und leite das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Und heute wollen wir uns mit einem ganz aktuellen Thema beschäftigen, das auch die Medien gerade durchzieht, nämlich künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, Maschine, Mensch oder mehr? Stephen Hawking sagt, eine vollentwickelte künstliche Intelligenz könnte das Ende der menschlichen Spezies bedeuten, so wie es auch in Origins angedeutet wird. Oder Elon Musk, künstliche Intelligenz ist unsere größte existenzielle Bedrohung. Gibt es also Grund zur Panik? Haben wir keine Chance, mit der künstlichen Intelligenz mitzuhalten als Menschen? Sind wir dieser Entwicklung hilflos ausgeliefert? Also, ich denke, es ist erstmal wichtig zu verstehen, wie KI überhaupt funktioniert, nachdem wir diesen Ritt quer durch Science Fiction und Naturwissenschaft und Technik und Zukunftsforschung gemacht haben. Künstliche Intelligenz funktioniert eigentlich erstmal immer ganz einfach. Es gibt immer eine Eingabeschicht, da werden Daten eingelesen, und auf der anderen Seite gibt es eine Ausgabeschicht, da werden Daten ausgegeben. Und dazwischen gibt es ein kompliziertes Netzwerk von Zwischenschichten, die diese Daten verarbeiten über Bewertungsfunktionen. Und dieses ganze System kann entweder vorprogrammiert werden, dass also bei bestimmten Eingaben bestimmte Ausgaben passieren müssen, oder aber diese Schichten können auch selbstlernend aufgebaut werden, in dem Sinne, dass man zu bestimmten Eingaben die Ausgabe bewertet und sagt, das ist eine gute, eine richtige Ausgabe oder eine falsche. Nur mal ein Beispiel. Begeben wir uns mal auf die Spuren von Rotkäppchen. Angenommen, die Eingabedaten bei Rotkäppchen wären, Rotkäppchen sieht große Ohren oder große Augen oder große Zähne oder ein freundliches Gesicht, ein faltiges Gesicht oder ein schönes Gesicht. All das sind mögliche Eingabewerte zum Beispiel. Ausgabewerte werden dann entsprechend schnell weglaufen, nämlich wenn der Wolf auf der anderen Seite erkannt wird, oder schreien, um Hilfe rufen, oder den Holzfäller suchen, oder auf die Wange küssen, den Kuchen übergeben, sich nähern, flirten, was auch immer beim Holzfäller vielleicht. Das wären mögliche Ausgabemöglichkeiten. Und jetzt ist das Entscheidende, wie die Eingabedaten korreliert werden zu den Ausgabedaten, damit Rotkäppchen, wenn es eine künstliche Intelligenz wäre, eben zuverlässig erkennt, dass es sich um die Großmutter handelt oder den Wolf oder den Holzfäller. Also warum hast du so große Zähne? Muss am Ende natürlich darauf hinauslaufen, laufe weg, schreie um Hilfe, denn das ist nicht deine Großmutter. Dabei können, wie schon gesagt, eine ganze Reihe Fehler passieren, durch Diskriminierung von Beispielen. Aber das Grundproblem bei dem Ganzen ist das wirklich Intelligenz, wie wir sie als Menschen verstehen? Ein ganz wichtiges Gedankenexperiment stammt von John Searle aus den 80er Jahren, der sogenannte chinesische Raum. Man stellt sich ein Zimmer vor, in dem sich eine Person befindet, die keine Ahnung von der chinesischen Sprache hat. Es gibt einen Briefkasten und über diesen Briefkasten können Chinesen Fragen stellen an diese Person in dem Zimmer. Die Person nimmt jetzt diese Frage, hat keine Ahnung von Chinesisch, aber hat zum Glück ein ganz schlaues Buch bekommen von einem weisen chinesischen Menschen, in dem sind auf alle chinesischen Fragen gute Antworten verzeichnet. Das heißt, der schaut sich die Symbole an, schaut, welche Antwort darauf wohl gut passen könnte und gibt die entsprechende Antwort aus. Und der Chinese, der die Frage gestellt hat, ist begeistert von der Antwort, die er bekommen hat und sagt, wow, was für ein intelligentes Wesen sitzt wohl in diesem Zimmer? Das Problem ist, die Person in dem Zimmer hat, wie gesagt, keine Ahnung, was die Frage war und was die Antwort war. Sie hat lediglich davon profitiert, dass sie richtig programmiert worden ist. Sie hat eine gute Enzyklopädie bekommen. Und John Searle sagt jetzt, das ist genau die Situation eines Computers. Ein programmierter Computer versteht genau das, was auch der Toaster, das Auto oder der Rechenschieber verstehen, nämlich genau nichts. Befolgt einfach stumpfsinnig immer die gleichen Regeln. Er hat keine Einsicht. Er denkt nicht rational. Er hat keine Fähigkeit, abstrakt zu denken, zu abstrahieren, Begriffe oder Bedeutungen abzuleiten, sondern er ist gefangen auf der rein statistischen Ebene, die natürlich zu einem gewissen Grad Semantik transportieren kann, aber es besteht eben keine Garantie dafür. Das war auch ein typisches Problem bei den Bilderkennungsalgorithmen und das zeigt auch, warum unsere Capture-Algorithmen immer noch funktionieren, ja, die jeder aus dem Internet kennt, bestätigen sie, dass sie keine Maschine sind. Da gibt es dann zum Beispiel ein Katzenbild, das ganz klar als Katze erkannt wird, aber sobald man über dieses Katzenbild ein Rauschmuster legt, kleine schwarze Pünktchen, erkennt die Maschine nicht mehr die Katze, wie es jeder Mensch immer noch tun würde, weil er zwei Augen sieht mit einem Schlitz, eine Nase dazwischen, einen Mund, Schnurrhaare und spitze Ohren. Die Maschine aber erkennt auf einmal Avocado-Creme, weil eben über das ganze Bild kleine schwarze Pünktchen verteilt sind. Das zeigt uns, dass die Maschine völlig anders denkt und Probleme anders anpackt als wir Menschen. Vom Detail wird induktiv aufs Ganze geschlossen. Beim Mensch wird konzeptuell gedacht, da werden Konzepte miteinander verglichen und dementsprechend auch die semantische Ebene bedient. Etwas ganz anderes. Das soll uns aber nicht davon ablenken, dass auch die Frage, was menschliche Intelligenz ist, bei Weitem noch nicht geklärt ist. Es gibt da verschiedene Modelle. Man kann Intelligenz zum Beispiel nach Operationen unterscheiden, also Bearbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnis, Einfallsreichtum, Verarbeitungskapazität. Das sind alles auch Faktoren, die man beim Computer finden kann. Und dann die Anwendung, also bildhafte Problemstellungen, verbale Problemstellungen, numerische Problemstellungen und so weiter. Das kann dann kombiniert werden zu Teilleistungen. Aber generell ist die menschliche Intelligenz immer noch größer als die Kombination von Operationen und die Anwendung auf Inhalte. Es gibt immer einen sogenannten G-Faktor, der für allgemeine Intelligenzfunktion steht. Intelligenz bleibt also bis zu einem gewissen Grad ein Rätsel. Sie ist auch verbunden mit Vorstellungen, die wir in uns drin tragen. Ein Computer berechnet nur, aber er entscheidet nicht wirklich. Die Entscheidung wird im Grunde aufgrund von vorprogrammierten Thresholds getroffen. Ein Computer kann Intelligenz sein in dem Sinne, wenn man sagt, und das ist die Definition von spezifischer oder schwacher Intelligenz, er hat die Fähigkeit, ein bestimmtes Problem zu lösen. Ja, der Schachcomputer, der Garry Kasparov in den 90er Jahren geschlagen hat, der hatte definitiv die Fähigkeit, gut Schach zu spielen. Aber die sogenannte allgemeine oder auch starke Intelligenz, wie sie der Mensch besitzt, die haben Computer bis jetzt noch nicht entwickelt. Nämlich die Fähigkeit, Strategien zur Lösung beliebiger Probleme zu entwickeln, ja sogar selbst Probleme zu definieren und neue Lösungswege zu finden. Also zum Beispiel wäre die Frage, ob ein Computer, wie auch immer geartet, tatsächlich auf die Idee käme, wenn er den Mond sieht und wie der um die Erde sich bewegt und einen Apfel, der vom Baum zum Boden fällt, diese beiden Phänomene zusammenzubringen, um daraus dann das Gravitationsgesetz abzuleiten. Bei der Menschheit hat das relativ lang gedauert, aber es kam zu dem Punkt, weil man erkannt hat, hier liegt ein gemeinsames Prinzip zugrunde, nämlich dass Massen sich anziehen. Die Frage ist, ob ein Computer zu so einer Denkleistung, zu so einer Abstraktion von konkreten Ereignissen überhaupt jemals in der Lage sein wird. Ich wage es zu bezweifeln. Abgesehen natürlich von der ganzen Frage der emotionalen Intelligenz, der Soft Skills und so weiter. Eine Frage, die eng damit zusammenhängt, ist auch die Frage nach des Bewusstseins. Kann ein Rechner eigentlich etwas bewusst erleben? Auch hier nochmal ein Gedankenexperiment aus den 80er Jahren, das immer noch gültig ist. Wir stellen uns eine Wissenschaftlerin vor, wir nennen sie Mary, und Mary ist farbenblind geboren, hat aber eine so große Intelligenz, dass sie es geschafft hat, Physik, Chemie, Biologie, Physiologie, Psychologie und noch einige weitere Wissenschaften, Neurowissenschaften und so weiter zu studieren und weiß, was passiert, wenn wir Farben wahrnehmen. Sie weiß alle Gleichungen, alles. Der ganze Prozess ist komplett verstanden. Problem ist nur, wenn sie ein Bild sieht, dann ist dieses Bild eben grau. Jetzt wird sie eines Tages, das ganze Spiel in der Zukunft, operiert und auf einmal kann sie das erste Mal in ihrem Leben Farben wahrnehmen. Sie sieht also auf einmal rot, blau, grün, gelb und so weiter. Und die Frage ist, hat sie etwas Neues gelernt? Ist die kognitive Rechenleistung, mit der sie alles verstanden hat, bereits völlig ausreichend, um das, was sie da jetzt neu erlebt hat, zu beschreiben? Oder ist was Neues hinzugekommen? Ich stimme hier auf jeden Fall der Theologin Christine Austerau zu. Die schreibt, vollständige wissenschaftliche Kenntnis impliziert kein Wissen um den qualitativen Aspekt unserer Bewusstseinszustände. Also wie sich etwas anfühlt, auch wenn wir Hirnströme messen können, aber nicht, was wir gerade dabei empfinden oder welches Bild wir gerade sehen. Die Existenz bewussten Erlebens ist ein zusätzliches Faktum. Oder wie der Volksmund sagt, probieren geht über studieren. Ja, rot zu sehen ist was anderes als zu verstehen, welche Wellenlänge rot hat und wie der Wahrnehmungsprozess im Auge funktioniert. Rechenleistung an sich ist nicht ausreichend dafür, das bewusste Erleben zu beschreiben, das mit einer Sinneswahrnehmung einhergeht. Das bedeutet aber, dass bewusstes Erleben eben nicht reduzierbar ist auf einen reinen Datenstrom oder Datenverarbeitung, wie es die KI eben wunderbar kann. KI ist wunderbar darin, Daten zu analysieren, Daten aufzunehmen, zu verarbeiten, Muster zu entdecken und dann die entsprechenden Ergebnisse auszugeben. Aber das ist auch schon alles. Der Mensch ist keine Rechenmaschine, obwohl er logisch denken kann. Der Mensch wird zwar in seiner körperlichen Funktion von biologischen Algorithmen gesteuert und trotzdem scheint er mehr zu sein, ja auch sein geistiges Erleben hat eine Rückwirkung auf sein körperliches Befinden, Stichwort Epigenetik und Stichwort Neuroplastizität. Der Mensch besitzt Gefühle, Wünsche, Werte, einen Verstand, er kann rational denken. Alles Phänomene, die die KI nur simulieren kann, aber nicht selbst besitzen kann. Nach allem, was wir bis jetzt wissen. Sie wird zwar immer besser darin, das Ganze zu simulieren. Ja? Einem Roboter kann beigebracht werden, dass er unter bestimmten Bedingungen lächeln soll oder das Gesicht faltig und nachdenklich ziehen soll. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er das auch wirklich empfindet, was sein Gesicht hier aufgrund der Programmierung ausdrückt. Und der Mensch sucht allen voran einen Sinn im Leben. Ich frage mich, ob eine KI sich diese Frage überhaupt stellt, was der Sinn in ihrem Leben ist. Und wenn eine KI den Sinn des Lebens definieren sollte, dann hätte der mit Sicherheit etwas damit zu tun, Probleme müssen gelöst werden oder Abläufe müssen optimiert werden. Das ist natürlich etwas, was hilfreich ist in unserem Leben, aber ich glaube, kaum ein Mensch würde für sich sagen, der Sinn meines Lebens ist Problemlösung, der Sinn meines Lebens ist Optimierung. Das sind eben mathematische Funktionen, aber keine, die uns den Sinn im Leben geben. Sie können dazu beitragen, um einen anderen Sinn zu erreichen, zum Beispiel bessere Gesundheit oder so, aber sie sind niemals Selbstzweck. Die Frage nach dem Sinn des Lebens kann uns von KI nicht beantwortet werden, weil KI eben nur Daten verarbeitet. Und hier kommen wir an eine ganz radikale Grenze, meiner Meinung nach, was den Unterschied zwischen Mensch und KI angeht. Und deswegen sollten wir als Menschen auch ganz praktisch einen weisen Umgang mit KI einüben. Also, ich habe gerade so einen Comic im Sinn. Da befiehlt ein Mensch seinem Smartphone, hol meine E-Mails, zeige mir den Weg zu Rolands Haus, zeige mir die Nachrichten, schick mir ein Foto von der und der Person. Und dann sagt das Smartphone, ja, Meister, mache ich. Aber vielleicht ist es ja in der Wirklichkeit schon ganz anders geworden. Das sagt das Smartphone oder eben die künstliche Intelligenz, los, lade mich auf. Gib mir WLAN, schließ mich ans Netz an. Ich habe eine neue E-Mail für dich, los, lies sie. Da ruft jemand an, los, nimm den Anruf ab. Und hier ist ein Restaurant, los, kauf dir mal wieder was zu essen. Und wir sagen nur noch, ja, Meister. Ich glaube, dieser Comic zeigt ganz gut, wie schnell ein Werkzeug, das sehr hilfreich sein kann, umgekehrt die Kontrolle über unser Leben übernehmen kann, wenn wir uns nicht überlegen, in welcher Art und Weise wir eigentlich leben wollen, sondern wenn wir uns nur von dem Informations- und Datenstrom, der ständig produziert wird, steuern lassen. Eine wichtige Aufgabe für jedes Elternhaus, für jede Schule, ja, und für jeden selbst, der ein Smartphone besitzt. Auf meinem Smartphone steht zum Beispiel hinten drauf, Warning, smartphones can be time killers. There is no greater gift for you today than the next 24 hours. Use them wisely, people are more important than machines. Also, es gibt kein größeres Geschenk als die nächsten 24 Stunden. Nutze sie weise und Smartphones können die Zeit tatsächlich töten, statt sie reicher zu machen. Aus meiner Sicht und ich glaube auch aus christlicher Sicht ist künstliche Intelligenz letztendlich einfach eine Technologie. Eine Technologie dient immer der Erweiterung menschlicher Fähigkeiten. Das war schon beim Rad so vor 4000 Jahren. Das war schon bei der Entdeckung der Nutzbarkeit des Feuers so. Erweiterung menschlicher Fähigkeiten und zwar zum Guten oder zum Schlechten. Ambivalenz. Technik ist immer ambivalent. Das wissen wir besonders gut von der Atombombe, das wissen wir aber auch vom Computer und das ist genauso auch bei der künstlichen Intelligenz, wie in diesem Podcast hoffentlich herausgekommen ist. Und am Ende glaube ich, einerseits aus biblischen Gründen, aber ich denke, dass auch Andersdenkende dem zustimmen können, sollte weiterhin immer der Mensch verantwortlich bleiben. Der Mensch ist das Wesen, das von Gott angesprochen wird und zur Rechenschaft gezogen wird für das, was hier auf der Erde passiert. Gott hat dem Menschen die Herrschaft über diesen Planeten gegeben und der Mensch muss diese auch annehmen, diese Verantwortung. Er kann sie nicht an eine Maschine abgeben. Die letzte Verantwortung für ethische Entscheidungen sollte immer bei einem Menschen liegen und nicht bei einer Maschine. Stichwort ethische Dilemmata beim autonomen Fahren. Ich bin dafür, dass weiterhin ein Mensch verantwortlich bleibt. Und ich denke, es ist genauso auch wichtig, wenn wir im Internet oder sonst wo unterwegs sind, dass wir wissen, ob wir jetzt gerade mit einem Chatbot sprechen und Fragen austauschen und Antworten bekommen oder ob es ein wirklicher Mensch ist. Das hat zum einen eine große Auswirkung auf den vorhandenen Ideenpool, denn Maschinen reproduzieren typischerweise nur das, was schon jemand anders geschrieben hat und können neue Probleme nicht lösen oder adäquat beantworten. Und zum anderen hat es natürlich auch was mit der Würde zu tun, denn entweder spreche ich hier mit einem Ebenbild Gottes oder aber ich spreche eben mit einer Maschine, der es überhaupt nichts ausmacht, ob ich sie höflich behandle oder ob ich sie despektierlich behandle. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, ob ein Mensch unser Gegenüber ist. Ein weiterer wichtiger Nebengedanke zum weisen Umgang mit IT sollte auch die Frage nach Umweltschutz und Ressourcenverbrauch betreffen. So schreibt zum Beispiel Sven Plöger in seinem Buch Zieht euch warm an, es wird heiß, dass das Internet, wenn man es als Staat betrachten würde, nach den USA und China im Jahr 2019 der drittgrößte Stromverbraucher weltweit war. Also natürlich ist das Internet über alle Staaten der Welt verteilt, aber wenn man das einfach mal als einen separaten Staat auskoppeln würde, dann ist die Menge an Stromverbrauch nach USA und China der drittgrößte. Das Internet hat außerdem 800 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid verbraucht bzw. erzeugt und liegt damit auf Platz 6 parallel mit Deutschland im Jahr 2019. Wobei man dazu sagen muss, im Internet steigt der Verbrauch um 9% pro Jahr. Also sprich, inzwischen dürfte das Internet schon deutlich mehr CO2 produzieren als Deutschland. Das sind übrigens mehr Treibhausgase als der weltweite Flugverkehr. Das heißt, man könnte sich schon mal überlegen, wie viele Videos man wirklich verschicken möchte, welche Daten wirklich gespeichert werden müsste und wo man vielleicht auch die IT-Struktur reduzieren könnte und stattdessen vielleicht wieder ganz normal in die Natur gehen könnte. Dinge auch einfach mal wieder ohne Technologie anpacken. Und natürlich ist ein Riesenproblem die Rohstoffe, die man braucht, um Computer und Smartphones herzustellen. Die seltenen Erden, Coltan zum Beispiel, das oft illegal abgebaut wird unter extrem menschenunwürdigen Bedingungen, meistens auch noch durch Kinderarbeit, weil die einfach besser in die schmalen Gänge im Bergbau kommen als Erwachsene. Das ist natürlich auch die Frage, will man sowas wirklich fördern, unterstützen? Wie oft brauche ich wirklich ein neues Smartphone? Wie oft brauche ich wirklich einen neuen Computer? Gibt es vielleicht auch faire Anbieter? Und ja, die gibt es, soweit das zumindest transparent nachvollziehbar ist. Und das sind sicherlich nicht die großen Anbieter, leider noch nicht zumindest. Und da haben wir Verbraucher, glaube ich, schon eine große Verantwortung und auch eine große Kraft, hier etwas zu bewirken. Generell gilt bei KI immer, gefährlich ist meiner Meinung nach nicht die KI selbst, die auch kein Bewusstsein entwickeln wird, sondern gefährlich ist der, der sie verwendet. Und dann sind wir bei einem anderen Roman, bei George Orwell, 1984, wo dargestellt wird, wie ein Staat es geschafft hat, seine Bürger komplett zu kontrollieren. Und das noch mit deutlich einfacheren technischen Mitteln als wir heute. Wenn wir nach China zum Beispiel schauen, dann stellen wir schon fest, wie hier ein Social Credit System etabliert worden ist, das komplett durch KI überwacht wird. Automatisch gehen Punkteskalen hoch und runter, je nachdem, wie die Bürger sich verhalten. Und auch die Rechte, die Bürger haben, sind an die Leistungsfähigkeit innerhalb dieses Systems gekoppelt. Und wenn jemand eben nicht systemkonform ist, sondern das System in Frage stellt, dann rattert die Punkteskala eben auch entsprechend nach unten und dementsprechend auch die Möglichkeiten, wie jemand in diesem Land leben kann. Auch die Handelsmöglichkeiten sind daran gekoppelt. Und im Grunde sind alle Bewegungen nachvollziehbar, manchmal mit kleinen Fehlern, wie anfangs erwähnt, dieses Beispiel von der chinesischen Schauspielerin, die angeblich bei Rot über die Ampel gefahren ist. Aber es war nur ein Bus, der ihr Konterfei auf der Wand trug. Und China hat es auch geschafft, eine nationale Firewall aufzubauen, also Zugang zu externen Quellen wurde gesperrt. Online-Bibeln sind zum Beispiel in China nicht besonders einfach ansteuerbar. Eine totale Überwachung des öffentlichen Raums. In einer Demokratie wie in der EU typischerweise üblich, ist diese Gefahr natürlich deutlich geringer. Aber auch hier gibt es schon jede Menge Methoden und Möglichkeiten zu desinformieren, zu kontrollieren, zu steuern und so weiter. Wenn auch nicht so offensichtlich wie in China. Wir müssen also vorsichtig bleiben. Woher haben wir Informationen und wie gehen wir mit den Informationen um? Jetzt möchte ich in einem allerletzten Punkt einfach nochmal darüber nachdenken, was hat eigentlich künstliche Intelligenz mit dem Glauben an Gott zu tun? Und was sagt vielleicht die Bibel zum Thema künstliche Intelligenz? Was mir hier als allererstes auffällt, ist tatsächlich der Punkt, dass wir etwa 70 Jahre gebraucht haben, seit der Erfindung des Computers durch Konrad Zuse, um schließlich bei künstlicher Intelligenz anzulangen, wie ChatGPT Nummer 4. 70 Jahre von geballter Ingenieurs- und Informatiker- und Naturwissenschaftler. Gehirnkraft. Woher kommt eigentlich die Intelligenz, die uns als Menschen ausmacht, die immer noch in den meisten Bereichen der künstlichen Intelligenz deutlich überlegen ist? Wer steht hinter dieser Intelligenz? Was sind die Ursachen, dass sie so gut funktioniert? Für mich deutet das schon darauf hin, dass Intelligenz des Menschen nicht einfach das Produkt von Zufall und Notwendigkeit sein kann oder eines Optimierungsprozesses auf die Fähigkeit, sich fortpflanzen zu können. Denn wenn tatsächlich unser Denken nur das Produkt von Zufall und Notwendigkeit wäre, von Neuronen in meinem Kopf, die feuern, dann könnte ich ja immer sagen, ich muss so denken, wie ich denke. Ich denke, was ich denke, weil meine Atome, meine Neuronen mich dazu zwingen. Und kein Grund der Welt kann mich abbringen, weil die chemischen Potenziale nun mal so verstrickt sind. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, diese Argumentation. Unser Denken funktioniert, weil wir tatsächlich geistige Wesen sind. Geistige Wesen, die rational denkfähig sind, die zuverlässig und frei denken können, unabhängig auch von natürlichen Gegebenheiten. Wobei die natürlich einen Einfluss haben. Wir wissen alle, wenn man Alkohol getrunken hat, kann man nicht so konsistent und logisch korrekt denken. Von daher, da gibt es eine Wechselwirkung, aber wir können nicht einfach nur das Produkt von neuronalen Strömen sein. Die Bibel sagt auch, dass der Mensch eben nicht nur einfach ein Körper ist. Der Mensch ist eine lebendige Seele, eine Nefesh Chaya. Genauso übrigens wie Tiere. Nur, dass der Mensch zusätzlich noch den Geist Gottes eingeatmet bekommen hat. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und das ist das Unterscheidungsmerkmal von allen anderen Wesen. Und ich glaube, es gibt mindestens drei Ebenen, auf denen dieses Wesen des Menschen, dieses Ebenbild Gottes sein, wirklich zutage tritt. Zum einen ist das tatsächlich das Wesensmäßige des Menschen. Er ist eben ein Wesen, das Bewusstsein hat, das sich seiner selbst bewusst ist, das eine eigene Geschichte wahrnimmt und auch schreibt, teilweise auch ganz bewusst Brüche in dieser Geschichte in Kauf nimmt, um sich selbst neu zu definieren. Wir können Autorität ausüben über unser Leben. Wir haben diese Freiheit sowohl moralisch als auch inhaltlich. Wir sind Wesen mit Gefühlen, emotionale Wesen. Wir sind Wesen mit einem Verstand. Wir können also das, was uns ganz persönlich ausmacht, auch noch objektivieren, indem wir uns austauschen, kommunizieren und Wahrheiten erkennen, die nicht nur für uns selbst gültig sind, sondern die für alle Menschen gültig sind. Wir sind emotionale und rationale Wesen und wir können Ziele verfolgen. Diese Ziele können mit unseren rationalen Überlegungen übereinstimmen, die können aber auch völlig irrational sein und den rationalen Überlegungen sogar widersprechen. Wir scheinen da eine ziemlich große Freiheit zu haben. Und das ist etwas, was das Ebenbild Gottes ausdrückt. Denn auch Gott war nicht gezwungen, diese Welt zu schaffen. Vielleicht war es sogar irrational, würde vielen Rationalitätsüberlegungen widersprechen, diese Welt zu schaffen, wenn man überlegt, wie viel Gott an dieser Welt schon leiden musste, inklusive dem Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Neben dem Wesen ist es auch die Funktionalität. Der Mensch hat eine bestimmte Funktion. Er ist verantwortlich in dieser Schöpfung. Ihm ist der Herrschaftsauftrag anvertraut worden, das Mandat, über diese Welt zu herrschen, sie zu bebauen und zu gestalten, aber sie auch zu bewahren. Alles ist wichtig. Und deswegen ist der Mensch auch immer verantwortlich für das, was er tut. Auch wenn er eine Maschine baut, die sehr intelligent ist und vieles selber kann, am Ende ist der Mensch doch wieder der den Anschalter zumindest gedrückt hat und der auch überprüfen muss, ob alles passt, mit rechten Dingen zugeht oder ob etwas Unmoralisches passiert mit so einer Maschine. Also Wesen, Funktion und natürlich ist der Mensch auch ein Beziehungswesen. Ein Wesen, das von Gott angesprochen wird und das Gott antworten kann. Ja, wahrscheinlich das einzige Wesen, das bewusst Gott antworten kann. Und zwar entweder mit Ja oder mit Nein mindestens. Gott drückt seine Liebe zum Menschen aus und der Mensch kann diese Liebe entweder bejahen und widerspiegeln oder er kann sie verneinen und sich abwenden. Der Mensch hat eine freie Entscheidung, ist im Ebenbild Gottes geschaffen und das ist eben eine Maschine nicht. Wenn wir jetzt die Transhumanisten und die Posthumanisten anhören, dann sagen die, dass der Mensch ein Mängelwesen ist, zum Beispiel Yuval Harari, wie vorher erwähnt, und dass technische Mängel das Grundproblem des Menschen sind und wir diese einfach verbessern müssen. Und keine Frage, gibt es Situationen, in denen technische Mängel enorm schwierige Konsequenzen für Menschen haben. Zum Beispiel bei ALS und Stephen Hawking. Und dann ist es sicherlich angemessen, diese Mängel entsprechend zu beheben mit den Methoden. Aber ich glaube nicht, dass das Grundproblem des Menschen ist. Das Grundproblem des Menschen ist, dass er sich tatsächlich komplett abgewendet hat von dem, der ihm sein Wesen gegeben hat. Der Mensch misstraut Gott und rebelliert gegen Gott. Und dadurch, dass er Gott selbst ablehnt, verneint er ein Stück weit auch sich selbst, denn er ist ja im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn er im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dann kann er sich selbst nur dann wirklich erkennen, wenn er dieses Ebenbild wieder in den Blick nimmt. Aber wir sind getrennt von Gott. Und damit sind wir auch getrennt von der Quelle des Lebens. Ich finde, da gibt es ein tolles Bild im Bereich der Smartphones. Auch ein Smartphone kann ich aufladen an der Steckdose, dann ist der Akku voll und dann kann dieses Smartphone eine bestimmte Zeit lang funktionieren. Manche schaffen es 3 Tage, manche 2 Tage, manche nur wenige Minuten, je nachdem, welcher Hersteller und wie gut der Akku ist. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da funktioniert das Smartphone nicht mehr, da ist die Energie zu Ende. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit uns Menschen. Wir haben einen enormen Energievorschuss bekommen und mit dem dürfen wir jetzt haushalten. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir ewig leben wollen, wie ja auch die Transhumanisten und die Posthumanisten letztendlich bestätigen. Der entscheidende Punkt ist, wir müssen rückgekoppelt werden an denjenigen, der uns Leben geben kann. Und zwar ewiges Leben. Und das ist eben der Schöpfer des Lebens. Das ist der dreieinige Gott, wie er sich uns offenbart hat in Jesus Christus. Dass er das ist, wird an anderer Stelle diskutiert. Aber so wie ein Smartphone die Energie aus der Steckdose braucht, so brauchen wir das Leben, das nur Gott schenken kann. Und deswegen ist unser Grundproblem die Trennung von Gott und nicht irgendwelche biologische oder ethische Maßstäbe. Das sind alles nur Symptome unserer Vergänglichkeit und unserer Endlichkeit. Wir brauchen wieder die Liebe, die Wahrheit und das Leben von Gott. Die Lösung für unsere Probleme ist also, dass wir wieder zurückkommen zu Gott. Dass wir uns wieder ausstrecken nach dem, dass wir den wieder suchen, wieder zulassen, dass Gott sich in seiner Liebe uns zuwenden kann. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir uns da auf die Suche machen. Im christlichen Glauben sind wir überzeugt davon, dass Gott uns ganz, ganz nahe gekommen ist. Nicht nur, weil er uns geschaffen hat und uns persönlich kennt durch und durch und uns auch gewollt hat in seiner Liebe, sondern weil er auch eben die Konsequenzen dieser Trennung, diese brutalen Konsequenzen, die letztendlich in den Tod münden, auf sich selbst genommen hat. Er hat diesen Preis bezahlt und vergibt uns unser Misstrauen, unsere Sünde und will uns zurückführen zum Leben. Und während KI-Experten uns Hoffnung machen, dass irgendwann vielleicht mal es möglich sein wird, unser Bewusstsein irgendwo abzuladen und somit ewig zu existieren, ewig zu leben, So gibt uns die Bibel doch ein viel besseres Hoffnungszeichen. Sie bezeugt nämlich im Neuen Testament, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das heißt, ewiges Leben ist schon jetzt erhältlich. Es ist schon passiert. Vor 2000 Jahren bereits hat Gott eingegriffen und uns ewiges Leben geschenkt. Aber wir müssen es eben in Anspruch nehmen. Wir müssen uns Jesus zuwenden. Jesus sagt im Johannesevangelium: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und ich glaube, die Frage, ob diese Auferstehung wirklich passiert ist, die lässt sich letztendlich sogar einfacher und klarer beantworten als die Frage, ob künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, jemals irgendwann in der Lage sein werden, uns Menschen unsterblich zu machen. Von daher lade ich jeden ein, genau das einfach mal zu prüfen. Kann es sein, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wir deswegen Hoffnung aufs ewige Leben haben können? Und dass wir wieder eine Beziehung mit unserem Schöpfer haben können? Das sagt die Bibel zum Wesen des Menschen, zum Problem des Menschen. Und die Bibel sagt auch etwas zur Zukunft der Menschheit. Da möchte ich noch einen ganz kurzen Blick in die Offenbarung des Johannes werfen. Im 13. Kapitel zum Beispiel, da geht es um zwei Tiere, die die Herrschaft über die Menschheit antreten. Und dem einen gelang es sogar, einer Statue, die es vorher gebaut hatte, Leben einzuhauchen. Sie wirkte also so, als ob sie lebt. Und sie begann zu sprechen und verlangte, dass jeder getötet werden sollte, der sie nicht verehrte und anbetete. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Und ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Diese Verse sind natürlich schon oft in der Menschheitsgeschichte verwendet worden, um totalitäre Gesellschaftssysteme damit zu identifizieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Offenbarung kein Buch ist, das nur einen einzigen Moment in der Weltgeschichte beschreibt, sondern spiralartig glaube ich, dass Strukturen hier immer wiederkehren, aber sich in ihrer Globalität und Totalität immer weiter verstärken. Und wenn ich jetzt diese Verse aus dem 13. Kapitel der Offenbarung mit dem vergleiche, was heutzutage möglich ist, was zum Beispiel in China schon gang und gäbe ist und in manch anderem Staat, dann habe ich den Eindruck, dass tatsächlich künstliche Intelligenz ein Mittel sein könnte, mit dem die Beherrschung des Menschen auf eine neue Ebene gehoben werden könnte. Die künstliche Intelligenz muss nur in die richtigen Hände fallen und wer weiß, vielleicht noch ein paar Funktionen dazu bekommen, dass manche Dinge möglich sind. Ob die dann wirklich lebendig sein wird, wie es der biblische Text hier vorhersagt, kann ich mir auf technische Weise wirklich nicht vorstellen, aber wer weiß, was da noch alles kommen wird. Entscheidend ist auch hier wieder, das eigentliche Problem ist hier nicht diese Statue oder diese Maschine, die ist nur das Werkzeug. Das eigentliche Problem sind die Wesen, die diese Maschine programmiert haben, bedient haben, ja ihr Leben eingehaucht haben, wie es in dem Text heißt. Wir müssen also wachsam sein und für die Freiheit des Menschen die Augen aufhalten. Doch wenn wir das auch noch so sehr machen, die Bibel macht uns auch deutlich, diese Welt lässt sich von uns Menschen nicht retten. Der Einzige, der diese Welt retten kann, ist Gott. Und auch das wird am Ende passieren. Ich möchte nicht mit Pessimismus, sondern mit Optimismus abschließen. Offenbarung Kapitel 21. Trotz aller Wirren und alles Brutalen und alles Totalitären, was wir entdecken, und was vielleicht in der Weltgeschichte noch auf uns warten wird, wird es ein gutes Ende geben. Da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Ich glaube, auf diese Zukunft dürfen wir uns wirklich freuen. Eine Zukunft in der ewigen Gegenwart Gottes, der Quelle des Lebens, die uns komplett erfüllen wird, den wir so intim und so Auge in Auge und so vertraulich erblicken dürfen wie niemals zuvor. Und es wird sicherlich eine Ewigkeit dauern, den unendlichen Gott mal ganz zu durchschauen und zu verstehen. Von daher wird es uns auch nicht langweilig werden in dieser Zukunft. Und Gott wird ein deutlich besseres Gegenüber für uns Menschen sein, als jede KI es hier auf dieser Erde jemals sein kann. Deswegen lohnt es sich auch hier schon die Zeit, lieber immer wieder mal mit Gott zu verbringen, als immer nur vor dem Computer und der KI. Wer sich gern mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, dem empfehle ich unbedingt zum Beispiel von John Lennox das Buch 2084, Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. ist zum Beispiel auch erhältlich bei uns im Institut für Glaube und Wissenschaft im Webshop. Gerne mal vorbeischauen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und natürlich hinterlasst uns wieder ein Like und abonniert den Kanal. Vielen Dank.